Deutschlandfunk Nova. Update.
Gegen die EU, gegen das Establishment, gegen Ausländer. Das sind Positionen, mit denen Rechtspopulisten in den letzten Monaten zum Teil große Erfolge gefeiert haben. Demokratieforscher der Bertelsmann Stiftung wollten wissen, womit haben wir bei der Bundestagswahl im September zu rechnen? Ihr Fazit? Populismus hat in Deutschland keine Mehrheit. Darum geht's heute zuerst im Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
A small group in our nation's capital has reaped the rewards of government, while the people have borne the cost.
US-Präsident Donald Trump hat, wie hier beim Amtsantritt versprochen, das politische Establishment zu entmachten. Geert Wilders forderte den Austritt der Niederlande aus der EU.
15 Maart wird Nederland weer van ons.
Und die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen sagte, sie habe nur eines im Sinn.
Les intérêts du peuple.
Den Volkswillen zu vertreten. Davon ausgehend, dass das Volk nur einen Willen hat. Meinungsvielfalt, Möglichkeiten, sich auf vielen Wegen eine eigene Meinung zu bilden, etablierte Parteien, Institutionen und oft auch Medien, das lehnen Populisten laut den Bertelsmann-Forschern ab. Eine andere typische Einstellung ist, dass das eigene Land möglichst eigenständig sein soll, zum Beispiel nicht zur EU oder großen Freihandelszonen gehören soll. Die Bertelsmann-Stiftung hat über 3 Jahre lang untersucht, welche Einstellungen Wahlberechtigte in Deutschland haben, anhand von 8 Fragen zu Positionen, die sie als typisch populistisch definiert haben. Das Fazit des Demokratieforschers Robert Fehrkamp lautet, populistische Wähler in Deutschland sind eher moderat.
Sie lehnen die Demokratie nicht grundsätzlich ab, sie lehnen auch die europäische Einigung nicht grundsätzlich ab. Sie kritisieren aber ihr Funktionieren. Das heißt, Populisten in Deutschland würde ich eher als enttäuschte Demokraten bezeichnen, aber deshalb noch nicht von vornherein als Feinde der Demokratie.
Anders als in den USA oder angesichts des Brexit-Referendums in Großbritannien kann bei uns nach Ansicht der Forscher keine Rede sein von einer Stunde der Populisten. Zwar sind laut der Studie knapp 30% der Deutschen populistisch eingestellt, mehr Befragte, nämlich 37%, lehnen populistische Aussagen aber ab. Etwa 34% stimmen ihnen teilweise zu. Wer Populisten wählt, das hängt laut den Forschern stark von der Bildung und dem Einkommen ab. Bei Befragten mit höchstens einem Hauptschulabschluss und weniger als 1.500 Euro netto im Monat lag der Anteil bei rund 40%. Am wenigsten Anhänger von populistischen Ideen waren unter Besserverdienern und Wahlberechtigten mit Abi zu finden. Die meisten Menschen mit populistischen Ansichten haben die Forscher im Wählerlager der AfD gefunden. Bei den Grünen und der Union gab es die wenigsten Anhänger. Für die etablierten Parteien ist es laut den Forschern deswegen nicht klug, auf populistische Themen wie einen EU-Austritt zu setzen.
Es hat sich gezeigt, dass es sich für die etablierten Parteien in Deutschland nicht lohnt, mit populistischen Forderungen auf Stimmenfang zu gehen und populistischen Parteien mit ihren Parolen hinterherzulaufen.
Bei den meisten Wahlberechtigten kommen proeuropäische Positionen und ein Ja zur Demokratie nämlich besser an. Das einzige Thema, mit dem Populisten überhaupt punkten können, scheinen die Flüchtlinge zu sein.
Und die AfD ist im Moment auch in Deutschland die einzige Partei, deren Wähler sich mit flüchtlingsfeindlichen Forderungen nach mehr Abschiebungen beispielsweise wirklich in nennenswerter Weise mobilisieren lassen. Und im Grunde ist dieses Flüchtlingsthema für die AfD auch das einzig wirklich zur Wahl mobilisierende Thema.
Alles in allem ist der Tenor der Bertelsmann-Studie Entwarnung in Sachen Populismus, so schlimm sei es in Deutschland nicht. Der Gewalt- und Konfliktforscher Andreas Zick von der Uni Bielefeld sieht das anders.
Wir haben ungefähr 20.000 sogenannte vorurteilsbasierte Hasstaten. Dazu gehört alles Mögliche dazu, Pöbeleien und so weiter. Und wir sehen unter vielen dieser Bürger, dass man sie abgeholt hat in ihrer Enttäuschung und überführt hat in antidemokratische Handlungen. Und dem müsste man hier nochmal ganz genau nachgehen.
Nur auf das mögliche Wahlverhalten zu schauen, reicht Zick nicht. Er fordert, dass auch die Auswirkungen von Populismus genauer untersucht werden müssen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die Populismusstudie sorgt im Netz für Diskussion. Monika Darling postet bei Facebook: Es gibt keinen Populismus. Wenn ich eine Meinung vertrete, die beim Bürger Anklang findet, dann vertrete ich lediglich eine Meinung, die beim Bürger Anklang findet. So einfach ist das. Frank Schoneck fragt: Ist Populismus das neue Schimpfwort, wenn jemand gegen die aktuelle Situation in unserem Land ist? Man könnte auch einfach ein unzufriedener Bürger sein, der sich für Politik interessiert. Norman Choch meint, wenn heute von Populismus geredet wird, dann will man Standpunkte nicht diskutieren. Und das ist wirklich demokratiefeindlich. Ingo Böhr meint, derzeit würde einer wie Trump in Deutschland noch nicht gewählt. Weit entfernt sind wir aber davon nicht. Die etablierten Parteien müssen dringend Leute zurück ins Boot holen, die den Glauben an die Politik bereits verloren haben. Johannes Hild sorgt sich, fast ein Drittel der Deutschen benutzt seinen Kopf nicht. Finde ich nicht so beruhigend. Julia Bauer findet den Begriff schlecht gewählt. Ich würde kühn behaupten, Horst Seehofer ist auch ein Populist. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, die ganze Politik ist populistisch. Den Unterschied macht die Ausprägung. Sobald etwas ins Extrem abgleitet, ist es dann nicht mehr so gut.
Was sonst noch wichtig war?
Im NSU-Prozess hat nach mehr als 4 Jahren die Schlussphase begonnen. Im zweiten Anlauf ging es heute los mit den Plädoyers. Zuerst war die Bundesanwaltschaft dran. Bundesanwalt Herbert Diemer hat gefordert, dass die Hauptangeklagte, Beate Zschäpe, wegen Beteiligung an allen Taten der rechten NSU-Terrorzelle verurteilt wird. 10 Morde und 2 Bombenanschläge. Das Plädoyer der Bundesanwaltschaft soll insgesamt 22 Stunden dauern, verteilt auf mehrere Tage. Die Nebenkläger und die Verteidigung kommen wohl erst nach der Sommerpause des Gerichts an die Reihe. Das Urteil soll im Herbst fallen. Falls das Gericht Zschäpe tatsächlich verurteilt, droht ihr lebenslänglich. Am Tempelberg in Jerusalem sind die Metalldetektoren wieder abgebaut worden. Ob sich die Lage dadurch entspannt, ist aber fraglich. Vertreter der Muslime in der Stadt fordern, dass Kontrollen und Überwachungen komplett abgeschafft werden. Solange sollen die Gläubigen die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg weiter boykottieren.
Wir werden weiterhin die Straßen und Höfe von Jerusalem für Gebete nutzen. Solange, bis wir wieder Umstände haben, die es uns erlauben, in der Al-Aqsa-Moschee zu beten.
Die israelische Regierung hatte angekündigt, statt der Metalldetektoren in Zukunft andere Überwachungstechnik einzusetzen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat aufgerüstet. Mit neuer Software sollen die Angaben von Asylbewerbern besser und auch schneller überprüft werden. Zum Beispiel, woher sie kommen. Da soll eine Spracherkennung helfen. Sprachwissenschaftler können für ein Gutachten bis zu 1 Jahr brauchen, um zu sagen, ob jemand zum Beispiel aus dem Irak kommt oder nicht, sagt Markus Richter vom BAMF.
Aber der Gutachter konnte nicht sagen, aus welchem Land er dann tatsächlich kam. Er hat nur gesagt, er kommt nicht aus dem Irak. Und dann konnten wir ein neues Gutachten machen und im Zweifel nochmal 1 Jahr anhängen. Hier dauert es 2 Minuten und in den 2 Minuten kommt das Ergebnis, wo er auch herkommt.
Auch wenn ein Dialekt nur nachgemacht wird, soll das System das erkennen können. Ein Fall wie beim terrorverdächtigen Bundeswehrsoldaten Franco A. wäre nach Ansicht von BAMF-Chefin Jutta Kort mit der Software aufgeflogen. Er hatte es geschafft, sich als syrischer Flüchtling auszugeben. Mit der neuen Software können außerdem unterschiedliche ausländische Namensschreibweisen und Fotos von Asylbewerbern analysiert werden. Auch Geodaten sollen damit überprüfbar sein, also ob die Angaben des Asylbewerbers über seine Herkunft stimmen. Bevor ihr Handy ausgelesen wird, müssen die Asylbewerber selbst zustimmen. Banken und Sparkassen dürfen grundsätzlich Extrakosten kassieren, wenn sie per SMS eine TAN für das Online-Banking verschicken. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Allerdings dürfen SMS nur dann in Rechnung gestellt werden, wenn eine TAN tatsächlich verwendet wurde. Eigentlich wollten Verbraucherschützer mit der Klage erreichen, dass Banken überhaupt keine Extrakosten für die SMS berechnen dürfen. Konkret ging es um eine Sparkasse in Hessen, die 10 Cent pro SMS verlangt.
Was noch wichtig wird?
Die EU-Kommission will morgen darüber entscheiden, ob Polen wegen seiner umstrittenen Justizreform bestraft wird. Im Gespräch ist ein Vertragsverletzungsverfahren oder sogar der Verlust des Stimmrechts. Allerdings hat sich die Lage seit den letzten Beratungen der EU verändert. Weil Polens Präsident Andrzej Duda nur 1 der 3 Gesetze unterzeichnet hat, könnte das die EU etwas milder stimmen.
Und sonst in der Welt?
In Sachen Internet ist Nordkorea wohl nicht ganz so isoliert wie gedacht. Die Studie einer US-Internetsicherheitsfirma hat herausgefunden, dass eine kleine nordkoreanische Elite das Internet genauso nutzt wie der Rest der Welt. Laut der Washington Post nutzen die Nordkoreaner Gmail, Facebook und Amazon. Knapp 2 Drittel der Internetaktivität geht für Gaming und Videostreaming drauf. Diese Elite, die das Internet so nutzen kann, ist allerdings sehr klein. Die große Mehrheit der 25 Millionen Nordkoreaner ist arm. Selbst wer 1 der 4 Millionen Smartphones hat, kann nicht ins Internet, sondern darf nur ein hochzensiertes Regierungsnetzwerk benutzen. Menschenrechtsaktivisten warnen vor einem Freihandelsabkommen in Asien. RCEP würde einen Wirtschaftsraum von 3,5 Milliarden Menschen schaffen und ist damit das größte Freihandelsabkommen weltweit, das gerade verhandelt wird. Es umfasst insgesamt 16 Länder, darunter China, Indien, Japan, Südkorea und Australien. Laut den Menschenrechtlern schadet das Abkommen vor allem Bauern, Frauen und Indigenen. denn es mache es für Firmen leichter, an Land zu kommen, das bisher von Bauern bestellt werde. Und das treffe vor allem Frauen, denn die blieben bei der Familie, während die Männer sich woanders Arbeit suchten. Die Regierung Indiens betont aber, durch den freien Handel kann die Wirtschaft und der Export wachsen. In Indien gibt es seit längerem Auseinandersetzungen um Land. 65 Millionen Bauern und Dorfbewohner mussten schon umziehen, weil auf ihrem Land Autobahnen, Minen oder Flughäfen gebaut wurden. 3 von 5 Indern leben von der Landwirtschaft. In Spanien ist häusliche Gewalt ein großes Problem. In diesem Jahr sind schon über 30 Frauen und 6 Minderjährige dadurch gestorben. Jetzt haben sich die Parteien im Land auf ein großes Programm dagegen geeinigt. Dafür haben sie ein halbes Jahr verhandelt und über 60 Experten angehört. Die Opfer von Misshandlungen sollen jetzt 6 Monate lang ein bedingungsloses Einkommen vom Staat bekommen, um ein neues Leben anzufangen. Tätern soll es verboten werden, im Gefängnis ihre Kinder zu sehen. Außerdem gehören noch unkompliziertere Schutzmaßnahmen und besondere Anlaufstellen in Krankenhäusern dazu. Dem Thema häusliche Gewalt widmen sich die spanischen Politiker seit 20 Jahren. Damals war eine 60-jährige Frau von ihrem Ex-Mann besonders brutal getötet worden. Das neue Programm jetzt wird im Prinzip von allen Parteien begrüßt, auch wenn es manchen nicht weit genug geht.
Wissensnachrichten.
Auf einer Party mit einem Wildfremden über den DJ lästern, mit guten Freunden über alte Zeiten quatschen oder Smalltalk auf dem Weg zur Arbeit. Solche Gespräche verbinden uns Menschen und sind der Anfang von Freundschaften, auch wenn man sich noch gar nicht richtig kennt. Spanische Forscher wollten wissen, was dabei in unserem Gehirn passiert und haben was Spannendes entdeckt. Tobias Jobke aus den Wissensnachrichten, was denn genau?
Ja, die Gehirnwellen von Gesprächspartnern synchronisieren sich, also die schwingen im Gleichtakt. Wenn man sich mit jemandem gut unterhalten kann, dann sagt man ja auch, wir sind auf einer Wellenlänge. Und das ist offenbar nicht nur so eine dahingesagte Metapher. Die spanischen Forscher vom Baskischen Zentrum für Kognition schreiben im Fachmagazin Scientific Reports, das lässt sich eben auch wissenschaftlich untermauern.
Wie haben die Forscher das denn überhaupt rausgefunden?
Ja, sie haben 30 Spanier in Zweiergesprächen zusammengesetzt. Dabei sollten sich jeweils 2 Männer oder 2 Frauen unterhalten, die sich vorher nicht kannten. Und es gab dann Fragen zu den Themen Sport, Filme, Tiere, Reisen und Musikvorlieben, also alles Unverfängliches. Die sollte man dann seinem Gegenüber stellen. Und die Gesprächspartner konnten sich dabei nicht sehen, damit sie sich nicht visuell aufeinander einstellen konnten. Also zum Beispiel gegenseitig die Lippenbewegungen, die Gesten oder die Mimik sehen konnten.
Und dann müssen die Forscher ja noch irgendwie die Gehirnaktivität der Gesprächspartner gemessen haben.
Genau, beide hatten während des Gesprächs eine Kappe mit Elektroden auf. Damit wurde ein EEG gemacht. Das kennt man ja zum Beispiel aus dem Schlaflabor. 4 Frequenzbereiche wurden gemessen. Bei der Auswertung kam dann raus, in all diesen Bereichen glichen sich die Gehirnaktivitäten der Dialogpartner an. Die Wellen waren deutlich stärker synchron, als wenn man 2 Leute nebeneinander setzt, die gerade nicht miteinander sprechen. Wie lange man sich unterhalten muss, damit die Synchronisierung einsetzt, das sagen die Forscher leider nicht.
Haben Sie denn eine Erklärung dafür gefunden, also warum sich die Wellen angleichen?
Es gibt zum einen so eine Art akustische Taktung. Das heißt, wenn du jetzt mein Gesprochenes hörst, dann stellen sich deine Hirnwellen darauf ein. Das ist erstmal Voraussetzung, dass du mich verstehst. Und wenn man diesen Effekt schon kennt, haben die Forscher den bei der Auswertung einfach mal ausgeklammert. Und selbst dann waren die Hirnwellen noch im Gleichtakt. Deswegen sagen die Forscher, es gibt einen Gehirn-zu-Gehirn-Effekt, den man nicht mit der bloßen Sprachverarbeitung erklären kann. Also das ist noch so ein bisschen rätselhaft. Im Gespräch mit anderen scheinen sich unsere Gehirne regelrecht aufeinander einzuschwingen, selbst wenn man sich nur hört und nicht sieht, wie das genau zustande kommt. Das muss jetzt weiter untersucht werden.
Ein beliebtes Gesprächsthema ist, was eigentlich im Leben glücklich macht. Forscher aus den USA und den Niederlanden sagen, wer sich mit Geld Freizeit verschafft, der wird glücklich.
Die Forscher haben erst über 6000 Menschen in 4 Ländern befragt. Diejenigen, die ihr Geld für Haushaltshilfen, Lieferdienste oder Taxis ausgaben, die waren etwas glücklicher als Menschen, die das nicht taten. Außerdem haben die Forscher Probanden in einem Experiment in 2 Wochen jeweils 35 Euro gegeben. In der ersten Woche sollten die Probanden sich dafür was Materielles kaufen. In der zweiten Woche sollten sie das Geld dann für was ausgeben, das ihnen hilft, Zeit zu sparen. Ergebnis: Mehr Freizeit macht glücklicher, als shoppen zu gehen.
Vom Glück zum kompletten Gegenteil, purer Angst. Die kann bei kleinen Tierbeständen sogar zum Aussterben führen.
Ja, das schreiben kanadische Forscher einem Fachmagazin, nachdem sie mit Fruchtfliegen experimentiert haben. Einer der größten Feinde der Fruchtfliege sind Gottesanbeterinnen. In dem Experiment haben die Forscher die Fruchtfliegen dem Geruch der Gottesanbeterinnen ausgesetzt. Allein dadurch stieg das Risiko für die Fruchtfliegen auszusterben um das Siebenfache. Die Forscher erklären das damit, dass die Fruchtfliegen durch den Geruch in Alarmbereitschaft versetzt wurden. Deswegen verbringen sie dann weniger Zeit damit zu essen und sich fortzupflanzen.
Danke, Tobias.
Wetter.
Meistens hängen viele Wolken am Himmel und es regnet. Im Süden kann es auch gewittern. Nur im äußersten Westen und in Sachsen bleibt es auch mal länger trocken. Morgen geht es im Osten und Süden mit Regen weiter. Nur im Westen und Nordwesten bleibt es trocken. Dazu 16 bis 24 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.